Willkommen zu unserer Reise in die Vergangenheit. Stellt euch die Schweizer Alpen vor, aber nicht zum Skifahren diesmal.
Nein, nein.
Heute geht es um den Silberberg bei Davos.
Richtig.
Der eigentlich gar nicht nach Silber benannt ist.
Ja, yeah, der Name ist tatsächlich etwas irreführend.
Klingt komisch, oder?
Der Silbergehalt im Erz war einfach zu gering.
Zu gering?
Ja, viel zu gering, um rentabel abgebaut zu werden.
Aha, okay. Das heißt, die Bergleute haben dort was anderes abgebaut.
Genau.
Was war denn der Schatz des Silberbergs?
Blei und Zink.
Ja.
Sie waren damals viel wertvoller und wurden in Adern gefunden, die im Dolomitgestein eingebettet waren.
Eingebettet?
Ja, manchmal nur wenige Zentimeter dick.
Nur wenige Zentimeter, das klingt nach mühsamer Arbeit, um an größere Mengen zu kommen.
Stimmt.
Wie viel Blei und Zink konnten Sie denn überhaupt gewinnen?
Die Aufzeichnungen sind leider nicht vollständig.
Nicht vollständig?
Nein, aber Schätzungen gehen von etwa 1000 Tonnen Blei aus.
1000 Tonnen?
Ja, und mehreren 1000 Tonnen Zink.
Wow, mehrere 1000 Tonnen Zink.
Ja, natürlich ist das im Vergleich zur heutigen Weltjahresproduktion nicht viel.
Ja, Millionen Tonnen, das ist echt eine andere Dimension.
Absolut.
Aber was hat man denn damals mit diesen Metallen gemacht? Sind Blei und Zink auch heute noch so wichtig?
Auf jeden Fall. Schon die alten Römer nutzten Blei für ihre Wasserleitungen?
Echt?
Ja. Und später wurde es für Geschosse verwendet.
Für Geschosse?
Ja. Und heute findet man es vor allem in Autobatterien.
Okay. Und Zink?
Zink schützt durch seine Korrosionsbeständigkeit zum Beispiel Dächer.
Dächer?
Ja. Oder Stahl.
Ja.
Außerdem ist es Bestandteil von Legierungen wie Messing.
Messing.
Ja. Oder Neusilber.
Das heißt, diese Metalle, die man am Silberberg abgebaut hat, sind auch heute noch Teil unseres Alltags.
Faszinierend. Aber seit wann wurde am Silberberg eigentlich abgebaut? War das nur eine kurze Episode oder erstreckte sich das über einen längeren Zeitraum?
Der Bergbau am Silberberg hat eine lange und wechselvolle Geschichte urkundlich belegt, ist er von 1470 bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, also bis ins 17. Jahrhundert.
Bis ins 17. Jahrhundert. Ja, damals wurde der Bergbau von den Österreichern betrieben.
Aha, und wie ging es dann weiter? Gab es nach dem Dreißigjährigen Krieg noch Bergbau am Silberberg?
Nach dem Dreißigjährigen Krieg gibt es eine Zeit lang nur wenige Informationen über den Bergbau am Silberberg. Anfang des 19. Jahrhunderts erlebte er aber ein Revival.
Ein Revival.
Ja, sogar Hans Conrad Escher von der Linth, der berühmte Schweizer Geologe, hat dem Silberberg ein positives Gutachten ausgestellt.
Escher von der Linth am Silberberg, wer hätte das gedacht? Das spricht ja für das Potenzial des Berges. Wie lange dauerte dieser zweite Aufschwung an?
Verschiedene Unternehmer versuchten ihr Glück mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Letztendlich führte aber die Februarrevolution in Paris im Jahr 1844 zur Stilllegung des Bergwerks.
Wow, eine Revolution in Paris beeinflusst den Bergbau in den Schweizer Alpen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt interessiert mich natürlich, wie hat der Abbau am Silberberg überhaupt funktioniert? Wie haben die Bergleute das Aas aus dem Berg geholt und weiter verarbeitet?
Stellt euch den Pochplatz vor, direkt vor dem Eingang des Dahlwasserstollens.
Den Pochplatz.
Ja, dort wurde das erzhaltige Gestein von Hand zerkleinert und gewaschen. Das taube Gestein landete auf den Halden, die man heute noch in der Landschaft sieht.
Und wie ging es denn mit dem Erz weiter? Wurde es direkt vor Ort verarbeitet?
Das angereicherte Erz wurde mit einem Schrägaufzug zum 50 Meter höher gelegenen Tribihus transportiert.
Zum Tribius?
Genau dort war der Antrieb für den Aufzug untergebracht, der mit einem Wasserrad betrieben wurde.
Das klingt ja schon fast nach einer kleinen Industrieanlage. Und was passierte am Tribius mit dem Erz?
Vom Tribius aus ging es dann mit Pferdefuhrwerken oder Schlitten über den Erzweg zum Schmelzofen, wo das Erz verhüttet wurde.
Ein aufwendiger Prozess mit mehreren Stationen. Aber diese ganzen Transporte und die Verhüttung, das brauchte bestimmt viel Energie, oder?
Ja, und genau da lag das Problem. Für den Betrieb der Schmelzöfen wurde enorm viel Holz benötigt.
Viel Holz?
Ja, die Folge. Die Wälder rund um den Silberberg wurden stark abgeholzt und es gab nicht mehr genug Holz.
Das heißt, der Bergbau hat auch seine Schattenseiten gehabt. Wie hat man das Problem denn gelöst? Einfach den Betrieb eingestellt?
Nein, man hat das Erz einfach zu neu gebauten Zinnkörfen transportiert, die weiter entfernt lagen. Man brachte das Erz sogar bis nach Klosters und Bella Luna bei Filisur.
Unglaublich, wie weit das Erz transportiert wurde. Aber jetzt interessiert mich noch was anderes. Wie haben die Bergleute das Erz aus dem Berg herausgeholt? Die erzführenden Adern waren ja nur wenige Zentimeter dick und in den Fels eingebettet.
Das war in der Tat eine Herausforderung. Die erzführende Dolomitschicht stand fast senkrecht im Berg mit einer Neigung von 75 Grad. Um an das Erz zu gelangen, musste man Stollen übereinander anlegen, die durch Schächte miteinander verbunden waren.
Stollen übereinander? Das klingt kompliziert und gefährlich. Wie hat man denn in diesen Stollen gearbeitet?
Der Abbau erfolgte im sogenannten Fürstenbau, das heißt von unten nach oben, zuerst nur mit Hammer und Meißel, später dann auch mit Sprengstoff. Im Hilfsstollen St. Michael, der wegen seiner Länge von 350 Metern auch Langer Michael genannt wird, kann man heute noch die Spuren von Bohrlöchern sehen.
Langer Michael, das klingt nach Schwerstarbeit. Aber wer waren eigentlich die Menschen, die im Silberberg gearbeitet haben?
Für die Einheimischen, die hauptsächlich von der kargen Berglandwirtschaft lebten, bot der Bergbau am Silberberg eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle. Im 19. Jahrhundert arbeiteten dort zeitweise bis zu 200 Menschen, darunter auch Frauen und Kinder.
Frauen und Kinder im Bergbau, das kann ich mir kaum vorstellen. Welche Aufgaben hatten sie denn?
Die Frauen und Kinder wurden für die sogenannten leichteren Arbeiten eingesetzt, wie zum Beispiel das Trennen des Taubengeschirrs vom Erz. Aber natürlich waren die Arbeitsbedingungen im Bergbau hart für alle.
Das glaube ich gerne. Können Sie uns ein Beispiel für die damaligen Arbeitsbedingungen nennen?
Gerne. Im Reglement des Berg- und Hüttenwerks Hoffnungsaudavos aus dem Jahr 1845 heißt es: Die Schicht besteht aus 12 Arbeitsstunden. Morgens um 6 Uhr wird angefahren und abends um 7 Uhr wird ausgefahren. Von 12 bis 1 Uhr mittags ist Ruhestunde zu spät. Anfahrende verfallen in eine Viertelschichtstrafe.
12 Stunden Schicht, 6 Tage die Woche, das ist wirklich kaum vorstellbar. Ja. Da wird einem erst bewusst, wie gut wir es heute haben.
Ja.
Aber all diese Geschichten, die wir jetzt gehört haben, kann man die auch heute noch erleben? Kann man den Silberberg und seine Geschichte auch besichtigen?
Ja, kann man. Der Bergbauverein Silberberg Davos unterhält einige Stollen, die kann man besichtigen.
Echt? Und was kann man bei so einer Führung erleben? Bekommt man da auch einen Einblick in das Leben der Bergleute?
Ja, auf jeden Fall. Man taucht ein in die Geschichte des Bergbaus am Silberberg. Man kann die alten Stollen besichtigen, Werkzeuge und Maschinen beschlauen und erfahren, wie die Bergleute damals gelebt und gearbeitet haben.
Wahnsinn. Man steht dann in diese Stollen und spürt förmlich die Geschichte und die harte Arbeit der Bergleute.
Genau, man bekommt ein Gefühl dafür, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert waren, wie sie den Berg Stück für Stück erobert und die wertvollen Metalle ans Tageslicht gebracht haben.
Wow. Wenn man bedenkt, dass der Bergbau im Silberberg fast 400 Jahre lang betrieben wurde, muss es ja unzählige Geschichten geben, die sich dort oben abgespielt haben.
Ja, der Silberberg ist ein Ort voller Geschichten. Geschichten von harter Arbeit, Entbehrungen, aber auch von Kameradschaft und dem Stolz auf die eigene Leistung.
Und diese Geschichten werden bei den Führungen wieder lebendig.
Ja, die Führer des Bergbauvereins sind echte Kenner der Materie. Die erzählen mit Leidenschaft von der Geschichte des Bergbaus am Silberberg und lassen die Vergangenheit wieder aufleben.
Das klingt nach einem tollen Erlebnis. Für wen sind denn diese Führungen geeignet? Kann man da auch mit Kindern hingehen?
Ja, klar. Die Führungen sind sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet. Es ist eine spannende Möglichkeit, die Geschichte des Bergbaus hautnah zu erleben und mehr über die Region zu erfahren. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ja das ein oder andere Kind sogar seine Leidenschaft für Geologie oder Geschichte.
Werden bei den Führungen eigentlich auch die Auswirkungen des Bergbaus auf die Umwelt thematisiert? Sie haben ja vorhin erwähnt, dass die Wälder rund um den Silberberg stark abgeholzt wurden.
Ja, natürlich. Die Umweltaspekte werden bei den Führungen ebenfalls angesprochen. Es ist wichtig, dass man auch die negativen Folgen des Bergbaus nicht ausblendet. Der Silberberg ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Mensch in die Natur eingreift und welche Konsequenzen das haben kann.
Ja, das stimmt. Gerade heute, wo Nachhaltigkeit und Umweltschutz so wichtig sind, ist es wichtig, auch die Schattenseiten der industriellen Entwicklung zu beleuchten.
Genau. Der Silberberg ist nicht nur ein Denkmal der Bergbaugeschichte, sondern auch ein Mahnmal, sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen.
Okay, zurück zu den Führungen. Sind die eigentlich gut besucht? Muss man sich anmelden?
Ja, die Führungen sind sehr beliebt. Es empfiehlt sich daher, die Führungen im Voraus zu buchen.
Wo kann man denn buchen?
Ganz einfach. Über das Gästeprogramm Davos Klosters oder über die Webseite silberberg-davos.ch.
Super. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Geschichte des Silberbergs. Ich bin mir sicher, dass wir alle jetzt Lust bekommen haben, den Silberberg selbst zu erkunden und uns auf eine Zeitreise in die Vergangenheit zu begeben.
Ja, es ist wirklich ein faszinierendes Ausflugsziel. Man kann nicht nur viel über die Geschichte des Bergbaus lernen, sondern auch die wunderschöne Natur der Schweizer Alpen genießen.
Und wer weiß, vielleicht findet man ja sogar noch einen kleinen Schatz aus der Zeit des Bergbaus.
Wer weiß. Aber auch ohne Schatzsuche ist der Silberberg ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.
Ja.
Und vielleicht entdeckt man ja seinen eigenen Schatz in Form von Wissen, Inspiration oder einfach nur einem schönen Tag in den Bergen.
Das klingt nach einem perfekten Abschluss für unseren heutigen Podcast. Vielen Dank, dass Sie uns mit auf diese Reise in die Vergangenheit genommen haben.
Gerne geschehen. Es war mir ein Vergnügen.
Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchten wir sagen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, The Deep Dive.
Der Silberberg ist wirklich faszinierend.
Ja, total. So eine vermeintlich bekannte Landschaft.
Und was für unglaubliche Geschichten sich da verbergen.
Absolut, der Silberberg zeigt uns.
Wie eng Geologiegeschichte und menschliche Arbeit da.
Ja, genau, miteinander verbunden sind.
Und wer weiß, welche Geheimnisse noch unter der Oberfläche schlummern und darauf warten, entdeckt zu werden.
Vielleicht inspiriert ja ein Besuch am Silberberg dazu, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.
Das wäre toll.
Ja.
Und falls ihr mehr erfahren wollt.
Über die Geschichte des Bergbaus und der Geologie.
Ja, in den Schweizer Alpen.
bietet unser Team geführte Touren und Bildungsprogramme an.
Genau, besucht einfach unsere Website.
Und taucht ein in diese faszinierende Welt.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast.